Bibel reinschauen. Lieber Vater, danke jetzt für das Vorrecht, dass wir dein Wort haben, dass wir dich kennen dürfen, nicht nur als geschriebenes Wort, sondern als lebendiges Wort. Danke, Herr, dass du lebst, dass du bei uns bist und wir wollen alles, was wir heute reden und tun, zu deiner Ehre tun, damit dein Name groß werde, nicht unser Name, damit du geehrt wirst, nicht wir. Herr, dir allein gebührt unser Leben, dir allein gebührt alle Ehre. Und danke, Herr, dass es dein Anliegen ist, uns zu segnen. So wollen wir uns segnen lassen von dir selbst, von deinem Wort und uns ausrüsten lassen für ein Leben in der Welt, damit wir aus deiner Kraft leben lernen, nicht aus unserer eigenen. Und das bete ich in deinem Namen. Amen. Das Thema für den heutigen Abend nenne ich ganz kurz: Alles von Gott erwarten. Und zwar die Frage, die ich habe an uns alle, übrigens, wenn ich du sage, meine ich immer mich auch dazu. Aber ich spreche halt mal zu dir, darum sage ich halt du. Aber ich bitte, missversteht mich nicht, wenn ich euch anspreche, ich beziehe mich immer selbst ein. Und oftmals nach einer Predigt muss ich nach Hause gehen, auf meine Knie gehen und um Vergebung bitten oder was immer, weil ich zu mir selbst gepredigt habe. Ich predige oftmals zu mir selbst, weil ich mich immer wieder ans Wort erinnere, an die Wahrheit, wenn man es ausspricht. Aber was erwartest du eigentlich von Gott? Erwarten wir überhaupt noch etwas von ihm? Oder ist Gott verantwortlich für die Dinge, die wir sowieso nicht tun können? Zum Beispiel in den Himmel bringen, das kannst du ja nicht. Und das überlassen wir Gott. Aber wie sieht es im Alltag aus? Was erwarten wir von Gott überhaupt noch? Ist es nicht manchmal so, dass wir von Gott eigentlich nur das erwarten, was wir selbst ohnehin können? Und wenn es gut gelingt, dann danken wir Gott, weil er war ja so gut, obwohl wir es selbst gemacht haben. Beschränken wir Gott mit unseren Gaben oder lassen wir ihm die Freiheit, mehr zu sein als unsere Gaben? Wisst ihr, ein Leben als Christ ist ein übernatürliches Leben. Und wenn es nicht übernatürliches ist, dann brauche ich Christus ja nicht. Wenn es nur meine beste Anstrengung ist, ja, dann kannst du auch als guter Mensch leben. Dann brauchst du ja kein Christ sein. Du brauchst ja dann Christus nicht. So, das ist der Grundgedanke. Und wer eine Bibel mit hat, schlagt auf 2. Könige. 2. Könige, Kapitel 3. Und das ist die Geschichte, wo der König von Israel sich mit zwei anderen Königen zusammentut und in den Krieg zieht gegen Moab. Das ist eine Stelle, die wahrscheinlich, die du vielleicht gar nie mehr in Erinnerung hast. Vielleicht hast du sie mal gelesen. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wer keine Bibel mit hat, nicht tragisch, ich lese das vor. Und ich lese meistens, was da steht. Oder immer. Aber 2. König, Kapitel 3, da lesen wir im Vers 4, und Mescher, der König von Moab, war Schafzüchter und lieferte dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Witter als Tribut, als praktisch als Steuer. Aber das wollte er dann nicht mehr tun. Er hat gesagt, warum soll ich dem Israeliten immer Steuer bezahlen? Der alte König ist gestorben, der neue kam, und er hat gesagt, wir hören jetzt auf damit. Und so zog er in den Krieg. Und das lesen wir im Vers 8. Lesen wir Vers 7 auch dazu dann. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König von Moab hat mit mir gebrochen. Das heißt, er bezahlt mir nichts mehr. Wir müssen da was unternehmen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Er sagte, ich will hinaufziehen. Ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, mein Pferd wie deine Pferde. Und im Vers 8, und er sagte, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sagte, den Weg durch die Wüste, Edom. Also sie gingen den Weg durch die Wüste. Vers 9, so zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von 7 Tage Reise gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Da sagte der König von Israel, wehe! Der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Die hatten ein Problem. Und zwar war es ihnen klar vom Herrn, sie sollten in den Krieg ziehen gegen diese Nation. Drei Könige, Israel, das ist nördliche Königreich, Juda, das südliche, und Moab, das ist noch ein Stück weiter unten. Und die drei Könige, nicht Moab, muss ich sagen, Edom, entschuldige, weil sie sind gegen Moab gegangen. Und dann ziehen sie in den Krieg, gehen durch die Wüste, alles klar, aber dann haben sie ein Problem. Sie sind kurz vorm Erdursten. Und sie sagen, was soll das? Jetzt sind wir in den Krieg gezogen, der Herr hat es bestätigt, warum müssen wir hier verdursten? Und dann lesen wir weiter, Vers 11, Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elise ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm, er ist ein Mann Gottes. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Und Elise sagte zum König von Israel, was habt ihr mit mir zu tun und so weiter. Wir lesen das nicht alles durch, geht zum Vers 15. Nun holt mir eine Saitenspieler, sagt der Mann Gottes. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und jetzt sagt Gott etwas zum Elia, dass der Elia an diese drei Könige ausrichten soll. Und darum geht es eigentlich, nur damit wir ein bisschen einen Hintergrund haben. Vers 16. Und er sagte, so spricht der Herr. Übrigens, wann immer du das liest, sei dir bewusst, das spricht der Herr. Das ist nicht Menschenwort, das ist Gottes Wort. So spricht der Herr. Was sagt der Herr? Sie sind in der Wüste, das ist so ein Tal, total trocken, kurz vorm Verdursten. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Das fasziniert mich. Wisst ihr warum? Jetzt sind die Israeliten in einem Wüstental, wo sie fast erdursten. Und dann sagt der Herr, Gott spricht, wisst ihr, was ihr tun sollt? Grabt ein paar Gruben da in der Wüste. Da ist noch ein bisschen heißer da unten. Und dann sagt er noch dazu, wenn ihr Gruben grabt, wisst ihr, was geschehen wird? Ich werde die Gruben mit Wasser füllen. Es wird zwar nicht regnen, du wirst auch keine Wolke sehen, aber ich werde die Gruben mit Wasser füllen. Nun, wisst ihr, wenn ihr eine Mannschaft, das ist kein Märchenbuch, das ist ein Geschichtsbuch. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, die Moabiter schauen runter und sehen die Israeliten halb verdurstet und jetzt fangen sie an in der trockenen Wüste, kein Wölklein in Sicht, in der trockenen Wüste Grube an Grube zu schaufeln. Die haben sicher den Schluss gezogen, die schaufeln gerade ihr eigenes Grab, weil sie halt nett sein wollen und nicht so verrecken wollen. Oder die Sonne ist ihnen zu viel geworden, sind verrückt geworden. Die schaufeln Löcher in der Wüste, Grube an Grube. Obwohl sie keine Kraft mehr haben und kein Wasser. Und objektiv betrachtet muss man sagen, da ist doch keine Hoffnung, da ist kein Wölklein in Sicht. Und die graben Gruben. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Abraham. Ihr braucht nicht aufschlagen, im Römer Kapitel 4, könnt ihr notieren für die wollen, im Römer Kapitel 4 lesen wir Folgendes. Abraham war 65, als er berufen wurde aus Ur und Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Meer, wie der Sand am Sterne am Himmel, Sterne am Meer, ja, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer, so viele Nachkommen wirst du haben. Abraham war 100 Jahre alt und hat noch keinen Sohn mit Sarah. Und dann, Gott hat ihm aber versprochen. Und wisst ihr, was mir so gefällt? Da im Römer steht das, im Kapitel 4, ich lese es euch nur vor, im Vers 16, Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser Vater ist. Warum ist Abraham unser Vater im Glauben? Wisst ihr warum? Denn, Vers 18, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat. Das ist schlechte Grammatik. Gegen Hoffnung auf Hoffnung glauben. Das ist schon mal durchgelesen. Wie kann ich gegen Hoffnung hoffen? Als Abraham Sarah gesehen hat, hat Abraham gesagt, ja, Mädchen, du siehst nicht mehr so gut aus. 90 Jahre, da ist nicht mehr viel übrig. Und Kind bekommst du nie mehr, da ist keine Hoffnung mehr. Also da war keine Hoffnung. Und Sarah gesagt, und du, wenn du dich anschaust, ist auch nicht mehr viel los. Wenn Sarah Abraham angeschaut hat, hat sie gesagt, du bist hoffnungslos. Mit dir ein Kind zeugen, das geht nicht mehr, gegen Hoffnung. Aber gegen diese Hoffnung haben sie gehofft. Objektiv war nichts mehr da, das dir Hoffnung geben könnte. Aber sie haben dagegen gehofft. Und das ist Glaube. Sie wussten, wenn wir ein Kind bekommen, das hat nichts mit unserer Fähigkeit zu tun, wir sind hoffnungslos in dem Fall. Das ist das übernatürliche Einschreiten Gottes in unser Leben. Und darum wurde Abraham der Vater des Glaubens. Im Hebräer Kapitel 11, braucht auch nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Im Hebräer 11, Vers 1 steht folgendes: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Wenn du nur an die Dinge glaubst, die du siehst, das ist kein Glaube. Wenn du nur auf Dinge hoffst, die eventuell menschlich möglich sein könnten, das ist eigentlich kein Glaube. Das ist zwar ganz gut, aber nicht der Glaube im biblischen Sinne. Hier diese Israeliten in der Wüste haben gegen Hoffnung, da war keine Hoffnung, kurz vor dem Verdursten, haben sie auf Hoffnung hin Gruben gegraben. Objektiv haben sie die Situation sogar verschlechtert. Wisst ihr, was die Lektion ist? Und das ist nicht Theorie, das ist nicht trockenes biblisches Material. Wisst ihr, was die Lektion ist? Erwarte die Lösung deines Dilemmas nicht auf menschlicher, verständlicher Ebene, sondern erwarte die Lösung deines Dilemmas auf Gottes Weise. Bist du in einem Dilemma? Vielleicht in deinem Beruf, in deiner Beziehung? Wo immer? In deiner Gesundheit? Bist du in einem Dilemma? Woher erwartest du eine Erlösung? Menschlich mögliche Dinge oder erwartest du darüber hinaus, gegen Hoffnung, dass Gott einschreitet in deinem Leben? Das allein ist Glaube. Erwarte die Erlösung deines Dilemmas nicht auf menschliche, verständliche Weise. Dazu brauchst du Christus gar nicht. Wenn du Christ bist, hast du Gott zur Verfügung, der das Universum gemacht hat. Und er kann weit darüber hinaus wirken. Das heißt nicht, dass Gott immer übernatürlich wirkt. Denn Gott hat ja auch die Gesetze gegeben. Zum Beispiel Schwerkraft. Das hat Gott gemacht. Aber er kann darüber hinaus wirken. Und ich möchte das wirklich ganz praktisch machen. Wie geht es dir in deiner Ehe? Hoffnungslos? Ehe von deinen Freunden, hoffnungslos? Denkst du immer nur nach, wie man das lösen könnte auf menschliche Art und Weise? Oder gräbst du eine Grube? Und erwartest die Lösung von Gott? Wie geht es dir in deinem Single-Sein? 21 und noch nicht verheiratet. Weißt du, man lacht vielleicht drüber, aber es kann schwierig sein. Wie erwartest du die Lösung deines Dilemmas? Auf menschliche, verständliche Weise oder erwartest du, dass Gott eingreift? Kannst du das glauben oder ist das schon so weit weg, dass man daran gar nicht mehr glaubt? Oder wie geht's dir in deiner Gesundheit? Vielleicht ein Problem, das nicht jeder sieht. Kannst du noch ein Wunder erwarten oder ist das schon raus aus unserem Glaubensleben? Wenn du gerade in der Wüste bist, ich habe einen guten Vorschlag, grab eine Grube. Grube an Grube. Haben wir gerade gelesen. Erwarte die Lösung nicht von Lehrbüchern, von der Psychologie, so hilfreich sie ist. Da, wo sie hilfreich ist, hat sie es von der Bibel gestohlen, wissen sie aber nicht. Wo erwartest du deine Probleme? Pädagogik, deine Gaben oder was immer, deine Fähigkeiten? Wir müssen alles von Gott erwarten. Wisst ihr, mir hat Gott da einmal wirklich etwas geschenkt. Ich sage euch das so, aber bei mir geht es auch nicht immer darauf. Und da war mal eine Zeit, wo es ging uns in der Ehe nicht gut. Die Arbeit war zu viel und alles schien ein bisschen zu kollabieren. Und dann denkt man automatisch, was könnte ich jetzt tun, um das zu lösen? Und da habe ich, das war in einer Raststätte in Deutschland, habe ich beim Kaffee genau diese Stelle gelesen da, die ich euch vorgelesen habe, vom 2. Könige 3. Grube an Grube. Gott hat mir so ein Versprechen gegeben, gesagt, Hans-Peter, versuche nicht dein Leben nach deinen Fähigkeiten zu leben, sondern grabe eine Grube. Und wieder eine Grube. Erwarte die Lösung von mir. Und wisst ihr, das war so ein unendlicher Friede. Ich wusste, ich bin nicht angewiesen auf meine Fähigkeiten, die sind sehr beschränkt. Ich habe Gott. Und Gott ist ein unheimlich guter Gott. Und ich kann ihm immer nur danken für das Wunder, das er immer wieder vollbringt in unserem Leben. In Markus Kapitel 9, da ist ein praktisches Beispiel, wie es uns, glaube ich, oftmals geht. Schlagt mal ruhig auf, wenn ihr die Bibel habt. Markus Kapitel 9. Und zwar, das ist die Geschichte, wo Jesus am Berg der Verklärung ist. Dann kommt er runter vom Berg der Erklärung, nicht der Erklärung, sondern Verklärung, wo Mose, Elia und mit den drei Jüngern oben war, kam runter und da war ein Vater mit einem dämonenbesessenen Jungen. Und da ist eine interessante Unterhaltung. Und zwar folgendes. Da lesen wir in Markus 9, Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, das heißt, sie kamen oben vom Berg herunter. Wir sind fürs Tal geschaffen, nicht für den Berg. Der Berg rüstet uns nur aus für das Tal, mehr nicht. Kam runter und was war dann? Vers 14, als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn, Jesus. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zehrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Also die Jünger konnten diesen Dämon nicht austreiben. Was sagt Jesus? Es ist immer so faszinierend zu sehen, wie Jesus reagiert, was er sagt. Vers 19, er beantwortet ihn und sprach, O ungläubiges Geschlecht! Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als er den Geist sah, zerrte er ihn sogleich und fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Und jetzt hör zu. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Was sagt Jesus? Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, Wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Geht es uns nicht manchmal so, dass wir Jesus eigentlich nicht wirklich zutrauen, unser Single-Sein, unsere Ehe, unseren Beruf, unsere Gesundheit zu lösen und sagen, ja, falls du was kannst, Jesus, dann greif ein, aber in Wirklichkeit ganz vertraue ich dir sowieso nicht. Und Jesus sagt, wie meinst du das, wenn du etwas kannst? Die Weisheit der Welt ist oftmals das größte Hindernis, dass wir uns voll Gott hingeben. Wir glauben, je mehr wir wissen von Psychologie, desto besser kommen wir mit zwischenmenschlichen Beziehungen zusammen. Je mehr Einsicht wir haben, desto besser läuft. Aber wisst ihr, das stimmt nicht. Wenn das so wäre, müsste jeder Professor der Psychologie eine glückliche Ehe führen. Stimmt aber nicht. Jeder Pädagoge müsste die besterzogenen Kinder haben. Er hat ja studiert. Stimmt aber auch nicht. Weil es nur auf Menschenweisheit gegründet ist, nicht auf der Weisheit Gottes. Wir wollen immer mehr Einsicht, mehr Licht. Goethe hat schon geschrieben, mehr Licht. Gell? Wisst ihr, was wir wirklich brauchen? Wir brauchen nicht mehr Licht, sondern wir brauchen weniger Licht und mehr Vertrauen. Schlag mal auf Jesaja 42. Jesaja 42 und Vers 6. Wenn du um etwas beten möchtest, diese kommende Woche, bete um weniger Licht. Will ich da zeigen, was ich meine? Das ist nicht meine Idee, es steht in der Bibel. Jesaja 42 und Vers 16. Jesaja 42, 16. Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Wisst ihr was? Um zum Licht zu gelangen, um zu Jesus zu gelangen und um ein Leben in der Fülle zu leben, brauchst du erst einmal weniger Licht und mehr Vertrauen auf Jesus. Wir müssen das praktizieren. Im Johannes Kapitel 9 hat Jesus eine ganz angeregte Unterhaltung mit den Pharisäern. Ich lese es euch nur vor. Da ist Folgendes. Da sagt Jesus im Johannes 9, Vers 39, und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Und jetzt hört zu. Damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sagten zu ihm, ja, sind denn auch wir blind? Glaubst du, dass wir nichts verstehen? Weißt du, was Jesus zu ihnen sagt? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Jene Menschen, die sagen, ich habe genug Einsicht, ich verstehe genug, ich brauche mehr Licht, dann funktioniert das schon, mehr Einsicht. Was sagt unsere Welt heute? Was sagt die Technik? Ja, ja, in ein paar Jahren werden wir auch das Problem gelöst haben. Haben wir auch ein Mittel gegen AIDS. Gib uns ein paar Jahre, dann haben wir alles rausgefunden. Mehr Einsicht. Und Jesus sagt, wenn ihr nur erkennen würdet, dass ihr blind seid, dass ihr hilflos seid. Sobald ihr erkennen würdet, dass ihr hilflos seid, würde ich euch helfen. Nun aber, da ihr glaubt, dass ihr alles seht, dass ihr alles erkennt, kann ich euch leider nicht helfen. Das Evangelium ist für die Toren in dieser Welt, nicht für die Weisen. 1. Korinther Kapitel 1. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist eine Gotteskraft. Steht auf dem Gipfelkreuz von der Scheichenspitze da oben. Da waren wir die Woche leider nicht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für den, der verloren geht. Aber wenn du errettet bist, ist es dir die Weisheit Gottes. Das kannst du nur erkennen durch Offenbarung. Das ist ein Geschenk Gottes. Und noch ein letztes, bevor wir aufhören. Geht noch einmal zurück zum zweiten König, Kapitel 3, ein Vers noch. Zweiter König, Kapitel 3. Das ist so ein schöner Vers und mit dem möchte ich euch wirklich jetzt nach Hause schicken, wenn wir mal so sagen darf, nach dieser Woche. Lesen wir nochmal Vers 16, und er sagte: So spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube, Hoffnung an Hoffnung. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, ich werde die Gruben nicht natürlich füllen. Und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Ich werde euch retten. Und dann so schön im Vers 18. Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn. Das ist noch zu wenig. Er wird auch Moab in eure Hand geben. Wisst ihr, was so schön ist daran? Gott rettet dich nicht nur, er gibt dir auch ein erfülltes Leben. Nur die Rettung, nur das Wasser, damit du leben kannst, das ist zu gering in den Augen des Herrn. Du wirst auch Moab besiegen. Und wisst ihr, was Gott mir wirklich auch ganz persönlich gesagt hat? Er hat gesagt: Hans-Peter, ich werde nicht nur deine Ehe retten, ich werde sie schön machen. Ich werde nicht nur deinen Dienst machen, ich werde ihn segnen. Gott gibt immer. Erwartest du das? Oder erwarten wir halt nur gerade die überlebensnotwendigen Sachen? Oder glaubst du Gott, dass das ist ihm zu gering? Er will uns mehr geben. Erwarten wir das noch? Und jetzt, lies noch da unten, Vers 20. Und es geschah am Morgen, zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser. Woher? Aus der Richtung von Edom. Wisst ihr, was Edom heißt? Rot. Und das Land füllte sich mit Wasser. Vers 22. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da sahen die Moabiter das Wasser gegenüber rot wie Blut. Die sahen das Wasser rot wie Blut. Ist interessant. Wovon können wir alles erwarten? Vom Herrn Jesus Christus, der sein Blut gegeben hat. Rot. Erwarten wir Dinge von der Weisheit dieser Welt oder von Jesus Christus? Gott hat da schon prophetisch vorausgesagt, ich werde euer Dilemma lösen, übernatürlich, durch meinen Sohn, der sein Blut geben wird. Und es wird rot sein. Das ist die Lösung unseres Problems, Jesus Christus selbst. Wisst ihr, wir haben eine unheimliche Hoffnung, einen lebendigen Gott, der weit über unser Verstehen hinaus wirken und segnen kann. Und wegen Jesus Christus können wir das erwarten. Das ist die Liebesgeschichte. Hier in diesem Buch eine Liebesgeschichte, geschrieben in Blut. Vor 2000 Jahren auf einem Hügel in Judäa. Erwartest du das von ihm? Darauf kommt es an. Es wird dein Leben bestimmen, wie du morgen um 7 Uhr aufstehst. Ob du etwas von Gott erwartest oder nicht. Das bestimmt dein Leben, ganz praktisch. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es ist so ein Geschenk von dir, dass du uns nicht nur geschaffen hast, das zum einen, dass du uns nicht nur nährst und an das ist das andere, sondern dass du sogar unser Leben erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Herr, ich danke dir. Danke, Herr, für das Blut, das aus Edom kommt, das das Tal füllt, die Gruben füllt. All die Hoffnung kommt von dir. Und danke, Herr, dass wir gegen Hoffnung, wenn es objektiv nichts mehr zu hoffen gibt, menschlich gesehen, wir dennoch hoffen dürfen. Weil wir einen Gott haben, der nicht an das Menschliche gebunden ist, sondern darüber hinaus wirkt, jeden Tag. Herr, ich weiß, dass du auch diese Woche übernatürlich gewirkt hast und wirkst. Ich weiß, dass du Herzen angesprochen hast, verändert hast. Herr, das können wir nicht. Nur du kannst es. Herr, das tust du immer und wir erwarten es von dir. Weil es dein Anliegen ist, Menschen zu erretten, Menschen zu dir selbst zu führen und Menschen auszurüsten für ein Leben mit dir. In dieser Welt, bis wir einmal vor dir stehen, vor dem heiligen Gott. Und danke, Herr, dass auch dann das Blut Jesu völlig ausreicht. Danke, Herr, dass wir sowohl hier und heute als auch in Ewigkeit niemals mehr haben können als Jesus Christus und wir brauchen niemals weniger haben als Jesus Christus. Herr Jesus, dir alleine wollen wir unser Leben anvertrauen. Ich bete für jene in diesem Raum, die dich vielleicht noch nicht kennen, die noch nie eine klare Entscheidung getroffen haben, um Vergebung gebeten haben vor dir, ihr Leben dir hingegeben haben. Ich vertraue darauf, dass dein Heiliger Geist sie anspricht, dass sie Buße tun und vor dir kommen, ihr Leben dir geben. Ich bete für jene, Herr, die dich vielleicht zwar kennen, aber abgedriftet sind, weggekommen sind, lauwarm geworden sind. Herr, ich bete, dass das neue Feuer in uns angezündet wird, das wiederum nur du alleine machen kannst. Herr, wir erwarten alles von Edom. Und wir erwarten, dass du unsere Täler füllst, unsere Gruben. Herr, unsere Verantwortung ist es, nur die Gruben zu schaufeln. Mehr nicht. Alles andere tust du. Und von dir wollen wir uns überraschen, immer wieder aufs Neue lassen. Herr, ich bete, dass wir das Vertrauen haben, Gruben zu schaufeln. In unserem Eheleben, in unserem Single-Dasein, im Berufsleben, in der Gesundheit. Herr, wir wollen Gruben schaufeln im Vertrauen auf dich und dann gespannt erwarten, wie du sie füllst. Herr, dir alleine wollen wir vertrauen, mehr als allen anderen. Das ist mein Gebet. Für mich und für diese lieben Leute hier, mögest du sie begleiten, und mögen sie bei dir bleiben. Amen.